Wenn wir nach der Einteilung bei uns in der deutschen Bibel sozusagen gehen, oder also die Bibel, die wir in Deutschland haben, die ist nämlich von der griechischen Übersetzung geprägt, dann sind wir schon mittendrin im dritten Teil der Bibel, des Alten Testaments. Wenn wir nach hebräischer Erzählung gehen sozusagen, dann sind wir jetzt, fangen wir erst mit dem dritten Teil an. Das liegt daran, dass in der hebräischen Bibel die Bücher ein bisschen anders sortiert sind. Also wir hatten schon Teile aus dem dritten Teil, nämlich das Buch Rut. Und auch Esra und Nehemia und Esther sind schon eigentlich dritter Teil. Aber die sind halt, genau, sind anders sortiert. Die drei Bibelteile im Alten Testament sind die Tora, also das Gesetz des Mose, eigentlich noch besser übersetzt die Weisung, da kommen wir hinterher auch noch ein bisschen drauf. Dann die Propheten, und Propheten sind alles von Josua bis Könige. Und dann aber auch Jesaja bis Malachi. Und die Klagelieder des Jeremia, die kommen dann raus und sind dann im dritten Teil auch drin, nämlich der letzte Teil, die Schriften. Und weil Torah fängt mit T an, Propheten auf Hebräisch Nevi'im fängt mit Nun an und die Ketuvim fangen mit Kaf an, das dann auch gerne wie ein Chaf gesprochen wird. Darum haben die Juden ein Kunstwort draus gemacht, der Tanach oder Tünach, das hängt jetzt davon ab, wo man die Tradition hat. Also, wenn ihr vom Tanach hört oder Tanach, das ist das Alte Testament. Und zwar das Jüdische. Das Interessante ist, gerade also beim Alten Testament, beim Neuen Testament nicht ganz so krass, aber beim Alten Testament, das Alte Testament, die ersten drei Teile, die Tora, die fünf Bücher Mose, fangen an mit der Schöpfung. Was ist dort bei der Schöpfung ein ganz wichtiges Element? Und Gott sprach. Und das Interessante ist beim Wort, Sprechen, also das Wort steckt, da heißt das Wort Amar drin und Amar ist das Wort. Also hat mit dem Wort zu tun. Also es gibt dann noch das Wort Dabar und Diver, das heißt reden, heißt ja auch das Wort, aber genau. Amar hat mit dem Wort zu tun. Gott hat sein Wort gesprochen. Das wird dann hier hinterher finden, in Johannes im Anfang war das Wort. Und zwar, Gott spricht und es ist direkt da. Das kommt auch später in den Psalmen. Er sprach, so geschah es und so weiter. Dann der zweite Teil der Bibel, die Propheten fangen ja mit Josua an. Und dort ist auch im ersten Kapitel der Vers 8. Den lese ich uns einmal, damit ich ihn jetzt nicht falsch zitiere. Weil, also sinngemäß könnte ich ihn schon zitieren, aber ich finde es dann doch praktischer. Weil mit Josua beginnt eben etwas Neues. Und dann sagt Gott ihm das Geheimnis, wie er ordentlich weitergehen kann, nämlich im Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes, damit ist die Tora gemeint, also die Weisung, die Anweisung für dein Leben, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Also Gott sagt Josua hier, wenn du ständig im Wort Gottes bleibst, denn die Tora, also die fünf Bücher Mose, waren ja damals die einzige Bibel, die sie hatten. Abgesehen vom Buch Hiob, das hatten wir ja bei der Einleitung von Hiob, das konnte auch, war wahrscheinlich auch schon zu der Zeit geschrieben von Mose. Aber Josua hatte halt eigentlich vor allem die fünf Bücher Mose. Und Gott sagt, wenn du täglich darin damit umgehst und es soll nicht von deinem Munde kommen, sondern du sollst es betrachten. Und dieses Betrachten, das heißt so viel wie wiederkäuen oder vor sich hin brabbeln. Also das, was ich mir immer wieder vorsage. Und was kommt daraus? Ein erfolgreiches Leben. Und das Interessante ist, die Psalmen beginnen mit Psalm 1. Und da ihr ja den Psalm jetzt so gut kennt, da wisst ihr schon, das kommt ja schon auch da drin vor. Also, was dann eben bei dem ist, der glücklich ist, was er tut, das gerät wohl. Warum? Er sinnt über dem Gesetz Tag und Nacht. komme ich gleich auch noch ein bisschen mehr drauf, aber es ist schon mal interessant, wie Gott das gefügt hat, im Alten Testament zumindest, also unter seinem Volk, dass sie sich das so aufteilen, ganz am Anfang spricht Gott sein Wort. Und es gelingt. Und bei Josua sagt er, wenn du mein Wort sprichst, dann gelingt es. Und die Psalmen fangen damit an, wer das Wort Gottes permanent spricht, dem gelingt sein Leben. Nochmal ganz paar Einleitungssachen zu den Psalmen. Die Psalmen haben ganz viele Autoren. Die beiden wichtigsten sind David, der König, und Asaf. Asaf ist einer der drei Oberhäupter der Leviten gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht ja noch, als die Stiftshütte war, waren die Leviten dafür zuständig, die Stiftshütte mit einzupacken und von A nach B zu transportieren. Was man geistlich so auslegen kann, eben die Stiftshütte als Bild für Jesus, die Leviten waren diejenigen, die Jesus zu den Leuten gebracht haben. Dann, als der Tempel Salomos gebaut wurde oder schon geplant wurde, da war ja klar, die Leviten werden die Stiftshütte nicht mehr durch die Gegend karren. Weil man braucht ja die Stiftshütte nicht, wenn der Tempel existiert, und den ständig abbauen und wieder, Und darum hat David von Gott die Offenbarung bekommen, die Leviten werden jetzt die Stiftshütte, werden jetzt quasi eine neue Aufgabe kriegen, und zwar singen. Warum? Weil das Singen auch Jesus zu den Menschen bringt. Hängt natürlich davon ab, was ich singe. Ja, also wenn ich nur die Lieder singe, die ich im Radio höre, und das ist nicht gerade ERF, bringe ich Jesus nicht unbedingt zu den Leuten. Das ist das, was wir tatsächlich bei Hiob hatten, wo Elihu zu Hiob redet vom Gewitter, und währenddessen kommt das Gewitter. Und das eine war ja eben, dass Elihu das einfach sieht, was da passiert, und das andere ist aber tatsächlich, dass Gott so auftritt, wie wir von ihm reden. Und dann eben auch, was später im Psalm 22 kommt, dass David zu Gott sagt, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Also die gute lutherische Weise ist zu sagen, Gott ist zu finden in Wort und Sakrament. Aber natürlich ist er auch zu finden in der Gemeinde, denn er hat ja gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Dann tatsächlich eben auch in der Verkündigung selber ist er da. Das ist, passt natürlich mit Wort und Sakrament, dass man nicht nur Bibel liest, sondern auch verkündet. Und dann aber eben auch im Gesang. Im Lob ist Gott da. Und das Interessante ist dann nochmal genau zu gucken, wenn Gott jetzt mein Lob bewohnt, wer bewohnt dann in dem, was ich nicht lobe? Ganz interessant zu gucken. So, also Psalmen überwiegend geschrieben von David und Asaf. Dann auch noch die Söhne Korach. Da gehe ich dann später noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Die haben tatsächlich mit dem Korach zu tun. Und die Söhne Korach waren andere Leviten, die auch über entstanden waren. Der dritte war dann Heman, der hat nur einen Psalm geschrieben. Dann gibt es einen von Mose. Es gibt einen Psalm, der könnte von Salomo sein, aber auch für Salomo. Aber das sage ich dann, wenn wir bei Psalm 3 hinkommen, da kommt das nämlich bei der Einleitung mit drin. Die Psalmen sind in 5 Bücher aufgeteilt. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass auch die Tora, also die 5 Bücher Mose, eben 5 Bücher sind. Die Psalmen sind jetzt nicht so aufgeteilt, dass sie genau gesagt haben, okay, 50 und dann 40 und dann 27 und dann 36 und dann 34. Sonst kämen wir auf viel mehr als 150 Psalmen. Aber Psalmen sind dafür da, zu gucken, okay, also, dass man diese 5 Bücher hat und sich nochmal bewusst macht, okay, sind 5 Bücher, die alle auch nochmal uns erinnern sollen, Gott hat uns die 5 Bücher Mose gegeben. Und dann deswegen auch nochmal dieser Blick darauf. Die Psalmen handeln von vielen unterschiedlichen Dingen, und wenn man eine Bibelkunde lernt, muss man auch ungefähr zumindest grob lernen, welche es davon gibt. Gleich zu Anfang kommt jetzt eben ein Wort Gottes Psalm, so nennt man das. Dann gibt es Königspsalm, es gibt Jahwe Königspsalm, also dass Gott selber König ist. Es gibt Rachepsalmen, es gibt alles mögliche andere Schöpfungspsalmen. Also die Psalmen haben ein riesiges Spektrum, die uns dann aber auch zeigen, wie Gott uns eigentlich Lobpreis präsentieren möchte. Jedes dieser fünf Bücher endet mit einer sogenannten Doxologie, also mit einem Lobpreis Gottes. Wobei das fünfte Buch mit einer ganz langen Doxologie endet, nämlich Psalm 150 ist die längste Doxologie. Also der ist eine ganze Doxologie, ein Lobpreis Gottes durch und durch. Und dann sind die Psalmen aber noch ganz wichtig, weil Psalmen sind auch als Begriff für dieses Buch an sich und dann auch, sie sind ganz viel auch Hinweis auf Jesus. Also natürlich, ne, ihr kennt es ja schon von mir, die Bibel ist sowieso, trieft sowieso vom Blut Jesu und so weiter und weist alles darauf hin. Aber gerade Bonhoeffer hat gesagt, man soll die Psalmen am besten lesen, so als hätte Jesus sie selber gebetet. Warum? Weil Jesus ja die ganzen Psalmen gebetet hat. Es gibt noch viel dazu zu sagen zu den Psalmen, aber ich möchte jetzt eher darauf eingehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir brauchen werden durch die Psalmen, weil ich schon bemerkt habe, gerade als wir bei David waren, habe ich ja manchmal auf andere Psalmen noch geguckt und habe mich da richtig eingearbeitet und so weiter. Und dann, es kommt, wie es kommt. 150 Psalmen dauern ein bisschen. Ein Psalm wiederholt sich komplett. Mal gucken, ob ich dann so viel darüber rede. Ein Psalm wiederholt sich ein bisschen. Mal gucken, ob ich da dann groß drüber rede. Aber das finden wir dann noch heraus. Jetzt geht's eben ins erste Buch der Psalmen, ins erste Kapitel. Und eben das erste Buch des dritten Teils der Bibel handelt vom Wort Gottes und wie das Leben gelingt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das Wort für wohl dem heißt auf Hebräisch Ashrei. Ich habe es manchmal schon erwähnt, es gibt ja Wortbilder im Hebräischen. Also die Buchstaben im Hebräischen haben eine Bedeutung. Und das ist tatsächlich nicht, was man später hineininterpretiert hat. Und das hat doch nichts mit der sogenannten Kabbalah zu tun, sondern das ist etwas, das sich tatsächlich die ganze Zeit durchgezogen hat. Das kann einem quasi jeder Jude erzählen, der halt ein bisschen gelernt hat über seine Geschichte. Und das Interessante ist, diese Buchstaben erzählen, was die Worte bedeuten. Also jetzt das Wort Ashrei. Es besteht aus den Buchstaben Aleph, Shin und Resh. Aleph ist der erste Buchstabe und bedeutet damit auch der Erste oder auch der Starke, weil es mit dem Ochsen zu tun hat oder mit dem Stier. Shin sind die Zähne. Bedeutet das, was verzehrt, was auffrisst. Esh ist ein Wort, das zum Beispiel das sich bildet aus diesen beiden ersten Buchstaben, ist das Feuer. Das ist der starke Verzehrer. Und jetzt das Wort Ashrei oder Asher gibt es dann auch und Ashrei ist dann längere Form davon. Das Resh ist der Kopf. Und das Interessante ist jetzt, das Wortbild für einen glücklichen Menschen ist Feuer auf dem Kopf. Hat damit zu tun, wenn einem das Feuer zu Hause ausgegangen ist, ist man zum Nachbarn gegangen, der hat einem in eine Tonschüssel oder was auch immer, Kohlen reingetan, hat dann auf dem Kopf gehabt. Dann war man glücklich, weil man die Kohlen auf dem Kopf hatte und wieder zurück nach Hause konnte. Dann können wir aber mal gucken, wo das Feuer auf dem Kopf tatsächlich in der Bibel vorkommt. Nämlich zu Pfingsten. Und die Jünger waren die glücklichsten Menschen nach Jesus, weil der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Sie haben das Feuer bei sich oben sehen können, also jeweils beim anderen, interessanterweise nur. Und sie waren so glücklich, weil der Geist Gottes sie erfüllt hat. Und eines, was der Heilige Geist eben in uns bewirkt, ist die Freude. Das Glück. Interessant ist auch hierbei, Gott sagt gewissermaßen in diesem Psalm, also dieser Mensch ist glücklich. Mit anderen Worten, ich will, dass du glücklich bist. Es gibt ja diese, das ist auch so ein Clinch, den es gibt unter Christen. Die einen sagen, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Und dann gibt es die anderen, die halt immer nur dagegen halten, dass Christen leiden müssen und alles Mögliche. Und ich muss sagen, von dem, was die Bibel sagt, ja, Gott will, dass du glücklich bist, es ist nicht bloß immer nur zu deinen Konditionen. Also die Leute, die sagen, Gott will doch, dass ich glücklich bin, Die meinen dann zum Beispiel, sie dürften mit ihrer Freundin ins Bett springen. Und Gott sagt, ja, Moment mal, das hat aber nichts mit Glücklichkeit zu tun, mit dem Glück zu tun, das ich dir geben möchte. Das ist das schnelle Glück, bei dem es in Hebräer 11 heißt, es gibt bei der Sünde eine Freude für eine kurze Zeit. Aber das ist nicht das endgültige, nicht das ganz lange Glück. Gottes Glück hat damit zu tun, dass man eben gerade erst nicht das macht, was hier aufkommt. Noch eins zu dem Wort Aschrei, beziehungsweise wohl dem. In der Bergpredigt kommen die Seligpreisungen. Und das Wort, das Luther mit selig übersetzt hat, heißt Makarios. Und das ist das Wort, das auch genau dieses Wort Aschrei übersetzt. Also glückselig. Für die Griechen war das Wort ein, du kommst auf die Insel, auf die Leute kommen, die das allerbeste Leben gelebt haben. Dann gab es bei den Griechen allerdings dann im Hinterkopf, und dann darfst du wiedergeboren werden, was dann ja natürlich, nee. Aber genau, also dieses, das höchste Glück auf Erden ist nicht auf dem Rücken der Pferde. Tatsächlich nicht. Es sei denn, man schafft das, was halt dann im Vers 2 gleich steht. So. Aber erst noch drei Negativaussagen. Man sagt ja gerne, man soll Negativaussagen vermeiden. Gott hält sich nicht dran. Auch die Engel halten sich nicht dran. Eben, also als der Engel zu Maria kommt, sagt er, kein Ding ist Gott unmöglich. Oder noch wörtlicher, bei Gott ist kein Wort ohne Kraft. Gott hält sich nicht daran, wie wir reden wollen. Oder wie wir manchmal von der Psyche her reden. Aber genau. Also, glücklich ist der, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wandeln ist in der Bibel ein Begriff dafür, wie man sein Leben lebt. Also kennt ihr auch vom Lebensweg, also auch wenn man seinen Lebenslauf schreibt, hat ja auch damit zu tun. Man geht so durchs Leben, der Lebensweg endet irgendwann. Und dann ist auch ganz interessant eben, wo die Bibel dann darauf verweist, okay, wer ist denn eigentlich der Weg? Und was laufen Leute für einen anderen Weg? Wir liefen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah nur auf seinen Weg. Aber der Herr warf all unsere Sünden auf ihn. Also es gibt so dieses, es gibt den eigenen Weg und es gibt Gottes Weg. Und das ist jetzt dieses Wandeln im Rat der Gottlosen. Der Gottlose ist in der Bibel, gerade in den Psalmen und in den Sprüchen, derjenige, der im Gegensatz steht zum Gerechten. Also das ist jetzt nicht einfach bloß wie bei uns im Deutschen, dass wir jetzt einfach einen Un davor setzen, also der Gerechte und der Ungerechte, sondern der Gottlose ist derjenige, der das Gegenteil ist vom Gerechten. Damit ist nochmal klar, was einen Menschen gerecht macht, nämlich kein Gottloser zu sein. Also da könnte man tatsächlich auch wieder über die Negativdefinition, genau. Wandeln im Rat der Gottlosen. Das heißt, ich lebe mein Leben so, wie es mir die Gottlosen vorgeben. Das kann ziemlich viel sein. Und ehrlich gesagt, wir sind alle davon schuldig. Warum? Also, was es alles für Ratgeber gibt. Etliche Ratgeber, wie man gesund wird, wie man gesund lebt, wie man abnimmt, wie man zunehmen soll, wie man glücklicher wird, wie man Finanzen ordentlich handhabt, wie man an der Börse erfolgreich wird. Alles sind Ratgeber. Aber die meisten davon lassen das Wort Gottes völlig aus dem Spiel. Die gehen davon aus, als gäbe es Gott nicht und sind damit gottlos. Es gibt auch Ratgeber, die gar nicht so unbedingt als Ratgeber zu erkennen sind, weil sie mir nicht direkt einen Rat geben. Aber sie stoßen mich in die Richtung, dass ich mir einen anderen Rat suche. Und das ist zum Beispiel bei Klatsch und Tratsch, dass ich dann nämlich nur darauf höre, wie wird der andere schlecht gemacht. Hat doch mit den Spöttern dann natürlich auch zu tun, aber genau, dann also dieses. Oder tatsächlich auch beim Nachrichten gucken, wenn ich einfach nur immer gucke, wie schlimm es in der Welt abläuft. Und ich habe noch keine einzige Nachrichtensendung mitbekommen, in der es am Ende von jeder Nachricht am besten noch hieße, aber eigentlich nicht einmal am Ende überhaupt der Nachrichten, aber Jesus sitzt trotzdem auf dem Thron, vertrauen wir ihm. Und damit ist auch das ein Rat der Gottlosen. Dass mir die Welt weismachen will, verlass dich nicht auf Gott. Verlass dich auf dich selber oder versuch zumindest oder verzweifle eigentlich doch lieber gleich, weil auf dich selber verlassen kannst du nicht. Und dann lebe ich meinen Lebensweg in Panik, weil ich nur sehe, was um mich herum passiert in der Welt und überhaupt. Und ich gucke nicht drauf, was Gott macht. Das und noch viel mehr ist der Rat der Gottlosen. Also der Rat der Gottlosen, eigentlich ganz grob, der sagt, verlass dich nicht auf Gott, verlass dich entweder auf dich selber oder verlass dich auf andere Kräfte, die außerhalb von dir sind, aber nicht Gott sind. Also der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Das Wort für tritt heißt eigentlich sogar, der steht auf dem Weg der Sünder. Also erst ist er gegangen. Dann ist er, jetzt steht er. Oder, also der andere halt eigentlich, ne? Also, wer nicht tritt auf den Weg, sondern wer nicht darauf steht. Also, wer nicht weiß, hier bin ich jetzt. Weil es kann durchaus mal sein, dass sich die Wege kreuzen. Also, wenn ich jetzt von hier losgehe zu Wilfried, kommt ja irgendwann diese kleine Kreuzung. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, aber ich bin jetzt ja auf der Hauptstraße, also bleibe ich auch auf der Hauptstraße, auf der Lienzinger Straße. Und warte, wie heißt die weiter Lienzinger, heißt die dann weiter Lienzinger, wenn sie abbiegt? Aber auf alle Fälle die große Straße, die dann die Stromberg, okay, danke. Und dann sagt, dass ich dann sage, naja, jetzt bin ich schon auf der Strombergstraße, jetzt wo ich hier auf der Kreuzung bin. Und dann bleibe ich jetzt auch hier. Nee, ich muss ja trotzdem weitergehen, dass ich dann auf die Hauptstraße gehe, damit ich dann hinkomme. Also eben, durchaus kann es sein, die Wege kreuzen sich, aber ich kann dann plötzlich sagen, nee, jetzt bin ich hier und jetzt bleibe ich auch hier. Und das ist dieses, der tritt oder steht auf dem Weg der Sünder. Und Sünder ist tatsächlich eben jeder, der nicht zu Gott gehört. Also das Alte Testament ist da noch in gewisser Weise ein bisschen vager als das Neue Testament. Das Neue Testament sagt ganz klar, Jesus oder nicht. Sagt das Alte Testament eigentlich auch, aber ein bisschen anders. Also weil David wird als Gerechter bezeichnet und vom Neuen Testament her würden wir definitiv sagen, der ist ja kein Gerechter, weil er hat ja nicht an Jesus geglaubt. So in dem Sinn zumindest, auch wenn er natürlich darauf hingeblickt hat. Das kann ganz kompliziert werden. Aber auf alle Fälle der Sünder, auch wieder derjenige, der mit Gott nichts zu tun haben will. Und das Wort ist tatsächlich auch das Richtige, also das ist derjenige, der Sünde tut. Also nicht einfach bloß der da drin ist, sondern der es tut. Ganz viel wird in der Bibel auch darüber definiert, wer etwas tut, das ist er auch. Oder wer etwas ist, das tut er auch. Genau, und jetzt, also der nicht darauf tritt, der nicht darauf steht, der nicht sagt, okay, jetzt bleibe ich hier, da wo die Sünder sind. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Dazu gehört jetzt natürlich auch eben Klatsch und Tratsch. Jetzt haben wir erstmal gehen, stehen, sitzen. Da ist er jetzt richtig fest. Bei den Spöttern. Spötter, das sind eben zum Beispiel Klatsch und Tratsch. Das sind die Leute, die immer wieder ankommen mit weißt du schon das Neueste. Das sind die Boulevardzeitungen zum Beispiel auch. Das sind auch Komiker. Auch wenn es braucht schon Komiker. Also selbst Gott nutzt Satire, um den Leuten vorzuhalten, was sie falsch machen. Also es gibt eine gute Satire. Aber dann gibt es diejenigen, die alles nur durch den Kakao ziehen wollen. Bei denen dann am Ende nichts Ernstes bleibt. Oder die das, was Gott ernst meint, durch den Kakao ziehen wollen. Und dann, also das eigentlich nur den Kakao ziehen. Und das andere machen sie dafür doch wieder ernst. Die Spötter sind diejenigen, die sagen, ach, das brauche ich nicht. Die Spötter, das sind diejenigen, die sagen, das ist doch dumm mit dem Wort Gottes. Lass mich lieber über was anderes reden. Das, was mir selber Spaß macht. So, und jetzt Wohl dem, glücklich ist, der das alles nicht tut. Sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Tatsächlich die Lust. Und dieses Wort Lust kann man tatsächlich übersetzen. Also dieses Wort für Lust ist genau dasselbe Wort wie die Lust, die ein Mann zu seiner Frau hat. Also einfach bloß mal, Gott nimmt hier keine schöneren Begriffe für seine Bibel, sondern ganz im Gegenteil, er sagt, das, was ein Mann und eine Frau füreinander empfinden, sofern es in der Ehe gut läuft, das ist das, was ein Mensch auch für das Wort Gottes empfinden darf. Also richtig krass, also manchmal sind wir Christen ja gerade im frömmeren Jargon dann eher so mit dem ganzen, lass uns diese Begriffe halten. Und ich versuche sie auch gerne zu vermeiden. Aber andererseits, genau an dem Punkt kommt es wieder. Lust hat er dran. Und ne, also kennt ihr ja wahrscheinlich aus eurer eigenen Jugend oder hoffentlich als auch immer noch, zumindest im Maßen. Von der eigenen Frau kann man nicht genug sehen. Und genau ist das ja, so ist das ja auch gemeint. Der die Lust hat am Gesetz des Herrn. Ne? Und das Wort Gesetz im Hebräischen Torah, das ist die Wegweisung Gottes. Der berühmteste Wegweiser in der Bibel hat heute seinen Gedenktag. Heute haben wir St. Johanni. Und Johannes sagte, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und er hat hingewiesen auf Jesus. Ihr kennt vielleicht bestimmt dieses große Gemälde vom Isenheimer Altar, wo Johannes darauf zeigt und an seinem Zeigefinger, der ein bisschen länger ist, auch steht genau dieser Vers. Das ist es, Wegweiser sein. Sich hinweisen lassen auf Jesus. Und dann zu gucken, tatsächlich, wir haben heute als Christen noch eine viel bessere Weise, weil wir gucken können, wie weist denn dieses jetzt auf Jesus hin? Wie weist das hin auf den, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben? Weil für die Leute damals war, okay, du musst dies tun, du musst das tun, du musst jenes tun. Für uns gilt eigentlich erstmal nur, bleib bei Jesus. Guck, wo ist Jesus zu finden und bleib genau da. Und das Schöne ist, dann finde ich mich auch darin, dass ich das wieder tue. Also der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Gesetz Tag und Nacht. Tag und Nacht ist ein sogenannter Merismus. Also man nimmt das eine und das andere, nimmt auch gerne Anfangs- und Endpunkt. Also ne, Jesus ist das A und das O. Alles dazwischen. Also Tag und Nacht permanent. Wie ein junger, verliebter Mann die ganze Zeit an seine Herzensdame denkt. Das ist genau das, was der Teufel ins Gegenteil verkehrt bei den drei anderen Sachen. Wandeln im Rat der Gottlosen heißt, ich denke ständig über das nach, was mir die Welt bietet. Und wie viele Leute kennt ihr auch gerade unter den Christen, die eigentlich mehr über die Nachrichten reden wollen, als über das, was in der Bibel steht? Und dann kommt, ja, und mir macht das Sorgen und so weiter. Ja, denk doch einfach nicht drüber nach. Stattdessen mach genau das, habe deine Lust am Gesetz des Herrn, sinn über dem Wort Tag und Nacht. Wieder dieses Wort bedeutet zum einen, es ständig vor dir herbrabbeln. Sag dir das Wort, weil das ist etwas, du kannst nur einen Gedanken gleichzeitig haben. Und wenn du das Wort Gottes aussprichst, dann hast du es gleich in deinen Ohren und hast es aber auch im Kopf und dann kommt es vom Kopf ins Herz. Und sinn über den Tag und Nacht. Und das andere ist durchkauen, also wiederkäuen, weil ne, die Kuh oder was auch immer, die Wiederkäuer halt alle, kauen das Zeug, kauen das Gras und kriegen dadurch die Nährstoffe noch mehr raus. Und genau das sollen wir mit dem Wort Gottes machen. Wir sollen uns das weiter kauen. Es gab einen Prediger in den USA, bestimmt gab es das auch hier in Deutschland, solche Leute, aber auf alle Fälle dort, der hat bei jedem der Besuche die er hatte. Dann hat er auf der Türschwelle nochmal kehrt gemacht, hat den Leuten ein Bibelwort gegeben und gesagt, dieses Wort jetzt wie ein Bonbon unter die Zunge legen und lutschen. Mhm. Welches Wort ist dabei? Das, was in meine Situation jetzt passt. Das, was ich gerade brauche. Das, wo mein Problem was sich mit meinem Problem befasst. Ganz gleich, was es ist, Gottes Wort hat die Lösung für mich durch das Wort vom Kreuz. Dass ich mir weiter überlege, wie passt dieses Wort jetzt mit dem Kreuz zusammen und was bedeutet das für mich? Und dadurch geht's weiter. Dadurch hat der schwäbische Pietismus übrigens viel angefangen. Johann Albrecht Bengel, danke, jetzt habe ich es richtig. Der hat einen Satz gesagt, grob übersetzt heißt der, wende dich ganz dem Text zu und wende das alles auf dich an. Diese Flasche nützt mir nichts, wenn ich den Inhalt nicht zu mir nehme. Und Wasser in einem Eimer, das ich zum Waschen haben will, nützt mir auch nichts, wenn das Eimer weiter drin bleibt. Ich muss es anwenden auf mich. Und das heißt mitunter, dass ich sage, was heißt das jetzt für mich? Zum einen, dass ich einfach nur meine Predigt vom Anfang des Monats, dass ich ein Sohn Gottes bin. Was heißt das für mich? Also zum einen, ich spreche es über mich aus, dass ich sage, ich bin kein Weise mehr. Ich bin Sohn Gottes. Und jetzt, was heißt das für mich? Alles Mögliche. Also zum Beispiel, welcher der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Söhne. Das heißt, Gottes Geist treibt mich. Er führt mich. Das darf ich wissen. Und muss nicht die ganze Zeit verzweifeln, oh, laufe ich jetzt richtig? Sondern ja, okay. Weiter anwenden und dann eben auch das gerade mit dem, das Autorität bedeutet. Was bedeutet das auch mit meiner Autorität über alle Mächte und Gewalten? Kommt damit hinein. Das darüber nachsinnen. Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass ich nicht schlafen darf. Aber tatsächlich, bei uns im Norden nennt man das die PQ-Formel, hier unten im Süden nennt man es die Mitternachtsformel, bestimmte Sachen in der Mathematik, jetzt habe ich natürlich krass vergessen, worum es da genau geht, wie man das bestimmt ausrechnet. Und hier im Süden wird es die Mitternachtsformel genannt, deswegen, weil du musst aufwachen und diese Formel sofort sagen können. Und so soll es auch mit dem Wort Gottes sein. Du wachst auf und sofort hast du dieses Wort im Sinn. Dieser Mensch ist glücklich, der das macht. Warum? Weil das mein Denken ändert. Paulus sagt, nachdem er all seine Doktrin zur Rechtfertigung ausgelegt hat, in den Kapiteln 1 bis 8, und dann in den 9 bis 11 gesagt hat, was hat das eigentlich mit Israel zu tun und dann mit uns und so weiter, also auch, dass Gott, weil er Israel nicht verlässt, dass er auch uns nicht verlässt und alles, und dann sagt er, dass wir uns hingeben sollen als lebendige Opfer und unser Denken erneuern sollen. Was übrigens das neutestamentliche Wort für Buße ist. Das Denken zu ändern. Und wie soll ich mein Denken ändern? Durchs Wort Gottes. Ich soll nicht mehr das denken, was mir die Welt gibt. Ich soll nicht mehr das denken, was aus meinem bösen Herzen rauskommt, was ja immer noch an der Sünde hängen will, sondern ich soll ganz bewusst Gottes Wort denken. Und da, wo mein Verstand mir sagen wird, diese Situation ist hoffnungslos, da kommt Gott auf einmal mit hinein und sagt, Abraham hat gehofft, wo nichts zu hoffen war. Hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, genau. Gut, Abraham das kann ich das erst recht, weil Abraham nicht mal den Heiligen Geist hatte. So war's dann. Das macht glücklich, weil ich dann Gottes Gedanken denke. Und dadurch kommt dann das zustande, was Jesus später in Johannes 15,7 sagt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wo dann manche Leute aus Spott sagen, kann ich dann um 5.000 Euro bitten? Ja. Warum? Weil Gott weiß, wenn du die Vorbedingungen erfüllt hast, dann hast du ja Jesu Denken drin und dann wirst du mit den 5.000 Euro nicht einfach irgendwas machen, was sinnvoll ist. Sondern mitunter wirst du 4.000 Euro davon erstmal wieder abgeben an andere. Und dann sagen wir, mit diesen 1.000 Euro wird mich Gott auch noch versorgen. So, also, der glücklich ist, was ist mit dem? Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Wieder ganz viel. Erstmal wie ein Baum. Das Interessante ist ja, das allererste, was an wachsenden und lebenden Kreaturen geschaffen wurde, waren ja die Pflanzen, also auch die Bäume. Und es gibt ja verschiedene Pflanzen. Eben, es gibt das Schilf, das sich einfach biegt. Ist natürlich auch an manchen Stellen praktisch, wenn der Wind stark geht, aber ne, also da kann an eher so eine deutsche Eiche dann ganz schnell halbiert werden oder was auch immer. Aber eben, Gottes Wort vergleicht uns mit einem Baum. Und Bäume sind sehr wichtig im Orient. Als wir in Israel waren, hat sich einer aus unserer Gruppe immer den Spaß daraus gemacht, unseren Guide zu fragen, du Amit, wie heißt denn der Baum? Und unser Guide sagte immer nur Schattenbaum. Warum? Weil Schatten dort unglaublich wichtig ist. Und bei den Temperaturen, die wir jetzt gerade haben, mal wieder im Sommer, ja, Schatten ist wichtig. Also, das ist zum Beispiel ein Baum, also dass dann auch Schatten drunter ist und alles. Und der Baum ist deswegen auch wichtig, weil er unverrückbar ist. Natürlich, wir kennen das aus der Baumschule. Man kann tatsächlich einen Baum versetzen. Und selbst einen größeren Baum kann man noch versetzen. Also eigentlich selbst einen ganz großen Baum könnte man immer noch. Also man braucht halt immer mehr Energie dafür. Aber das ist das, mit dem ein Baum sein. Das Wort Gottes macht fest. Und das hebräische Wort für fest sein ist verwandt mit dem Wort für Glauben. Der Prophet Jesaja sagt zum König Ahab, im lota aminu ki lote amenu. Alles klar, ne? Also, beide Male steckt das Wort Aman drin. Und das erste bedeutet, wenn ihr nicht glaubt, dann bleibt ihr nicht. Wir haben ja im Deutschen dieses Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. Man kann es dann, wenn man es schön altdeutsch formuliert, wer gläubt, der bleibt. Warum? Weil der fest ist. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, und diese Gnade erweist sich durch das Wort Gottes. Wie ein Baum sein, unverrückbar. Und dann, den Vers hast du vorhin schon zitiert, das kommt zwar erst in Psalm 92, aber der Gerechte ist wie ein Palmenbaum, wird wachsen wie ein Palmenbaum. Die Palme hat so tiefe Wurzeln, wie sie hoch ist. Also dadurch kann der Wind ihm nichts anhaben. Und dann, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er wachsen. Zedern haben ganz kleine Wurzeln, aber wachsen ineinander. Auch das ist dann, also beides zum Schutz, dass man nicht umfällt und dass man versorgt ist. Also wie ein Baum. Es ginge noch viel, viel mehr dazu zu sagen, aber das lassen wir lieber. Gepflanzt an den Wasserbächen. Das ist ja hier bei uns nicht ganz so wichtig. Wobei wir es von Parsermann ja auch schon mal hatten, dass dann die Bäume schon im Sommer irgendwann braun wurden, aber die kamen im nächsten Jahr wieder. In Israel ist es natürlich noch viel wichtiger, dass man die Bäume irgendwie gut bewässern kann, und wenn man den direkt ans Wasser pflanzen kann, hat man erstens weniger zu tun und zweitens, genau. Wasser ist in der Bibel ein Bild für das Wort Gottes tatsächlich auch wieder, wenn es in mich hineinkommt, und wenn es aus mir rauskommt, ist es ein Bild für den Heiligen Geist, aber hier passt es eben mit dem Wort zusammen, das an mir vorbeifließt, von dem ich mich täglich nähren kann. Gepflanzt an den Wasserbächen. Das heißt, ganz gleich, ob es jetzt Regenzeit ist oder Trockenzeit. Dieser Baum bleibt dran, dass es dann heißt, kommt dann gleich im nächsten Teil, eben seine Blätter verwelken nicht, aber erstmal, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Na, ich habe ja letztes Jahr diese ganz kurze Predigtreihe gehalten zum Thema Frucht. Frucht bringen tue ich auf alle Fälle dann, tue ich eigentlich beide Male, wenn ich das Wort Gottes in mir wirken lasse und wenn ich das Wort des Feindes in mir wirken lasse. Aber natürlich ist das Wort Gottes, das die gute Frucht in mir bringt. Frucht bringen tue ich dadurch, dass ich dranbleibe. Zweiter Teil war Feinde der Frucht, dass ich auf einmal dem, was ich um mich herum sehe, mehr Glauben schenke als dem, was Gottes Wort eigentlich sagt. Dann waren die beiden, der erste und der dritte Teil waren dann eben trotzdem wieder die Frucht, die daraus kommt, dass ich dranbleibe. Wie Paulus schreibt, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das Gute tun bedeutet, ich fülle mich weiter mit dem Wort Gottes und ich fülle auch andere mit dem Wort Gottes. Gehört nämlich auch zu dem darüber nachsinnen, dass man es an andere Leute weitergibt. Wunderbar, wenn man zusammen mit jemandem wohnt, dann kann man dem das weitergeben. Wenn der nicht glaubt, ist ein bisschen unpraktischer, aber trotzdem gerne, zumindest in kleineren Happen. Wenn der Ehepartner glaubt, umso besser, dann kann man dem einfach weitergeben. Und wenn es nur ein Bibelwort ist, das man mitbekommen hat, das weitergeben und der Herr wird es vermehren. Und dranbleiben. Seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und das Krasse ist, je näher ich an Jesus dran bin, je mehr Gottes Reich in mir wirkt, desto öfter kann ich Frucht bringen. Weil so ein Baum hat eigentlich einmal im Jahr. Es gibt auch ein paar Sträucher, die bringen mehrmals im Jahr. Wenn wir jetzt in die Offenbarung gehen, ganz ans Ende, da sind diese Bäume, die am Fluss des, an dem Fluss stehen, der vom Tempel her fließt. Und diese Bäume bringen jeden Monat Frucht. Wer in der Verbindung mit Jesus ist, wo das Reich Gottes in ihm schon richtig angebrochen ist, oder also so gut es geht angebrochen ist, da kommt die Frucht öfter. Sodass tatsächlich dann es so sein kann, wie bei Jesus, er spricht zu dem Aussätzigen, sei rein, und sofort ist er gesund. Aber eben seine Frucht bringt zu seiner Zeit, der Baum gibt nicht auf. Er wird nicht sagen, also ne, Apfelbaum draußen oder hier draußen die Kastanie. Die sagt jetzt nicht, ich sehe immer noch keine Kastanien. Der Apfelbaum, also ne, also nach jetzt 2 Wochen oder so, wenn die Blüte vorbei ist. Jetzt sieht man es natürlich schon, aber genau, aber trotzdem, oder ist es noch nicht reif oder was auch immer, ah nee, ich lasse es. Wirft alles ab und Pech. Sondern der Baum lässt es, bis es reif ist. Und genau das dürfen wir auch sein, so wie ein Baum, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Weil es manchmal eine Zeit gibt in dazwischen, in der wir dem Teufel widerstehen müssen, wenn er sagt, sollte Gott gesagt haben. Stimmt das überhaupt? Guck mal, du hast dieses Wort Gottes hier, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Du hast doch noch Gebrechen. Das Wort Gottes kann gar nicht stimmen. Und dann zu sagen, doch, ich bleibe dabei. Und sag mir das Wort immer mehr vor, bis dass das Wort sich bei mir mehr setzt, bis ich fest da drin werde und bis der Teufel fliehen muss vor mir. Weil Jakobus sagt, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Habe ich gedacht, ich käme tatsächlich heute zu Psalm 2, aber dann halt doch nicht. Und dann eben, seine Blätter verwelken nicht. Das heißt, auch das, was nach außen hin den gut aussehen lässt, das geht nicht kaputt. Es kommen Katastrophen und so weiter. Also von außen her, ne, die Trockenheit, die dann über Israel zieht, die betrifft diesen Baum nicht. Der ist mitten in den Problemen. Aber er hat das Problem selber nicht. Und das ist auch das, so fest sein im Wort Gottes verspricht, auch wenn um dich herum alles fällt, du kriegst das Problem nicht. Du kriegst es nur in dem Maße, wie du dich auf das Problem einlässt. Aber wenn du dich zu 100% auf Gottes Wort einlässt, dann wird dich dieses Problem in Anführungszeichen treffen, weil es um dich herum ist. Aber es wird dich nicht betreffen. Wie Gott das macht, keine Ahnung. Und dann dieses eben, was er macht, das gerät wohl. Das ist wie etwas, was tatsächlich auch in manchen frommen Kreisen den Leuten zuwider ist, weil man sich dazu sehr auf eine menschliche Tradition und Auslegung so gelegt hat. Scheitern gehört dazu und alles Mögliche. Natürlich, im Weg dahin ist Scheitern schon da, aber am Ende tatsächlich Gott sagt, ich will, dass dein Leben gelingt. Ich will, dass das, was du dir vornimmst, dass das auch zum Ziel kommt. Das geht aber nicht dadurch, dass du deine eigenen Pläne hast, sondern dass du in meinem Wort bleibst. Dass du dich von meinem Wort verändern lässt und dass du dadurch dann denkst, wie ich denke. Ganz wichtig, dass ich vom Kreuz her denke. Dass ich mich nicht einfach nur sehe als den Sünder, sondern dass ich mich vom Kreuz her sehe als den Gerechten. Dass ich mich nicht mehr sehe in Adam, sondern sehe in Jesus. Dass ich nicht eben auf dem Weg der Sünder bin, als Adam, sondern auf dem Weg der Gerechtigkeit in Jesus. Und das dann eben, was er tut, das Gerät wohl, das sehen wir besonders bei Jesus. Der hat keinen einzigen Punkt gehabt, bei dem er versagt hätte. Das Einzige, was man sagen könnte, wäre, dass ihn das Volk eben abgelehnt hat. Erst die Mächtigen und dann die Masse des Volkes. Das hängt mit ein paar anderen Sachen zusammen. Aber wo Jesus seine Hand angelegt hat, das ist was geworden. Und tatsächlich in wundersamer Weise. Ganz hoher Anspruch. Und da, also tatsächlich dann da dran zu bleiben und zu sagen, nee, ich bleibe am Wort Gottes und darum gelingt mein Leben. Wieder etwas, was man anwenden darf auf sich wie das Wasser. So, noch die zweite Hälfte, das werde ich jetzt hoffentlich wesentlich schneller machen. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, der Wind verstreut. Ist ja bei uns heute nicht mehr ganz so mit dem Spreu vom Weizen trennen, aber ich nehme an, ihr habt es alle zumindest mal gesehen, vielleicht sogar noch mitgemacht als Kinder. Ne? Man wirft das alles hoch, nachdem man es gedroschen hat, und vom Wind wird die Spreu weggeweht und der Weizen bleibt da. Also der Weizen, der ja auch wieder ein Bild ist für das Wort, aber auch eben für die Frucht. Der Weizen bleibt, die Frucht bleibt. Da, wo sich jemand auf Gottes Wort verlässt und auch wenn alles so aussieht und so weiter, und wenn es jetzt so aussieht und man sieht irgendwas, was ihn daran erinnert, dann zu sagen, nein, Gott hat aber gesagt in seinem Wort, und das dagegen zu halten und dann zu sagen, ich freue mich jetzt, auch wenn es alles nicht so aussieht, als wäre es, dann gilt das Erfolgserlebnis. Dann werde ich nicht selber davon geweht, wie eben die Gottlosen als Gegensatz zum Gerechten. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht. Das Gericht bedeutet nicht einfach nur das Endgericht. Das auch. Das Gericht, ich reiße es an, sonst ich könnte viel mehr in die Tiefe gehen. Das Gericht ist das, was Jesus im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld nennt. Dass die Vögel kommen und das Wort raushauen. Wir gehen hier raus aus dem Bibelabend und sofort kommt jemand an mit der Politik. Und dann füllt die Politik das Herz und nicht das Wort Gottes und sofort ist das Wort weg. Oder es geht ganz schnell auf, aber dann kommt die Hitze, also die Anfechtung, dass jemand dann sagt, das glaubst du doch wohl selber nicht. Und dann sofort, oh ja, dann vergehe ich auch sofort. Oder dass alles um mich herum wächst, hat auch zu tun dann jetzt mit diesem, es wird rausgerissen, aber dass allmählich um mich herum die Sorgen wachsen. Ich habe das Wort noch und so weiter, aber dann kommt morgen früh kommt eine Nachricht, liegt was auf dem Schreibtisch, dann ruft noch eins der Kinder an, hat ein Problem, dann überlegt man sich, wie soll ich das jetzt bezahlen und alles mögliche, und dann wächst das Wort allmählich zu. Anstatt dass man dagegen angeht mit dem Wort und dann halt damit auch quasi das Unkraut wieder rausgräbt. Das ist das Gericht, in dem die Gottlosen nicht bestehen. Und natürlich dann am Ende bestehen sie auch nicht im Gericht, weil Jesus ihnen sagen muss, ich habe euch nie gekannt. Noch bestehen die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Also, dass der Sünder es nicht aushält bei den Gerechten, also bei den Kindern Gottes. Dass er irgendwann geht. Und zwar gibt es ganz viele verschiedene Gründe, die man vorschieben kann. Hauptsache, es ist irgendwie dann doch nicht im Frieden und der Gottlose geht halt weg vom Wort Gottes und weg von der Gemeinde. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Kennen ist im Hebräischen das gleiche wie erkennen, das ist also dasselbe Wort. Und erkennen ist tatsächlich, wenn ein Mann mit einer Frau unten kommt, da kommt ein Kind dabei raus. Also wieder ganz eng. Und was man jetzt, also zum einen kann man sagen, Gott weiß um den Weg, den die Gerechten gehen, nämlich Jesus. Und Gott wusste damals schon, welchen Weg wir gehen müssen, nämlich an Jesus bleiben. Aber der gottlosen Weg weggeht und wusste, dass der Weg der Leute, die Jesus verwerfen, dass der ins Verderben geht. Und dann weiß er aber auch, also er kennt den Weg oder Gott erkennt den Weg, dass Gott es in mir zeugt durch sein Wort. Und dann wächst das in mir heran, quasi wie ein Kind. dass Gott seinen Weg in mir wachsen lässt, dass er mir mehr und mehr zeigt von Jesus, mir mehr und mehr zeigt, guck mal, da will ich dein Leben hinhaben. Und über die, zumindest diese Höhen zeigt er und so weiter, und da kannst du lang gehen. Das ist auch das, Gott kennt es. Gott lässt sich selber in mich hinein und bringt sich selber in mir wieder zutage. Gott kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, ich kriege noch Kapitel 2 heute hin, also Psalm 2, aber na gut, wie gesagt, wird es wahrscheinlich etwas viel länger dauern als sonst, aber die Psalmen sind dafür sehr gut und sehr wichtig. Und gerade das durchzukauen, genau. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns ein gelingendes Leben versprichst. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass du uns an dir halten willst durch dein Wort. Lass dein Wort in uns wachsen. Lass dein Wort in uns fest werden, dass auch wir fest werden und unverrückbar wie ein Baum. Und dass wir den Leuten, die uns begegnen und uns was anderes vorhalten wollen, dass wir da Stopp sagen und das Wort Gottes entgegenhalten. Damit dein Wort in uns regiert und in den Leuten um uns herum. Damit wir auch genau das haben, dass wir glücklich sind und dass das, was wir tun, wohl gerät. Amen.